Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal im Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal im Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Zweimal im Buch.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Um das nochmal klarzuziehen, hier geht es nur um Bücher, die uns wirklich Spaß gemacht haben.
Ja,
das absolut. Ist nochmal ganz wichtig. Verrisse machen die anderen.
Warum sagst du das gerade?
Ja, weiß ich nicht. Mir ist das immer wichtig, dass man das von Anfang an weiß. Ah, okay,
ja.
Da geht es um Bücher, die kann ich wirklich blind kaufen, weil die beiden haben ja gesagt, das ist super.
Wisst ihr eigentlich, was das für uns bedeutet? Dass man manchmal 100, 150 Seiten liest und sagt, nee, ist nicht gut genug für unseren Podcast.
Oder finde ich, zeigt mich irgendwie nicht, finde ich nicht gut.
Ja. Ja, oder es nimmt plötzlich eine Wendung, die man echt so scheiße findet. Sagt, wie soll ich denn jetzt noch gut über dieses Buch reden? Passiert das auch manchmal, ja, ne?
Ja, mir passiert das auch. Also ich hab jetzt ein Buch liegen von einem Musiker, wo ich dachte, oh, das passt ja super.
Ja, du willst den Namen aber nicht nennen?
Nein, das ist...
Okay, das, dann wäre es ein Verriss.
Ja, genau.
Ja, okay.
Wollen wir ja nicht.
Okay.
Aber hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht bis jetzt. Leider.
Hast du das weggelegt?
Das Thema ist super.
Hast du es weggelegt?
Ja. Und das Buch
schreibt auch, mir in die Kommentare, ob ihr jetzt glaubt.
Ob ihr jetzt erraten habt,
wer es ist.
Also noch ein Tipp. Also das wäre für mich sogar das Cover des Jahres, das Buch. Weil das sieht so toll aus von außen.
Ja, schön.
Okay, so, aber haben wir das
gut aussehen ist ja nicht alles. In ganz vielen Bereichen eben nicht. Normalerweise legen wir unsere Bücher immer, wenn wir das Mikro anmachen, auf den Tisch. Haben wir heute nicht gemacht. Es ist noch in den Taschen.
Ja.
Möchtest du zuerst deins rausholen oder soll ich mal?
Ich hol's mal raus. Ich kann nur dazu sagen, ja, Bücher werden irgendwie auch einem vom Freund empfohlen oder so. Und ich hatte da mit dem sehr guten Freund von mir, der in hatte ich schon oft mal erwähnt hier im Podcast.
Nur mal für euch, er hat die Hände draufgelegt. Er hat es so
rausgelegt, ja, ich habe das mal wirklich gar nicht sehen kann.
Okay.
Wie beim Abgucken so. Nee, ja, das hier nicht gucken.
Die mochte ich mal sehr gerne in meiner Klasse.
und der sagte zu mir, ja genau, ich nehme den Primitivo Rotwein bitte.
Ich nehme den Franzosen. Ich muss meine Klischees erfüllen auch. Den aus dem langen Dock, weiß nicht, wie der heißt.
Der Rotwein?
Ja.
Und wir hatten so ein bisschen so hin und her getextet, wie man heute so schön sagt. Und er meinte, oh, ich lese das gerade. Und das war lustig, weil er schrieb, das lese ich gerade, das ist total großartig. Und da wusste ich schon, todsicherer Tipp. Das Lustige war, gerade in dem Moment, ich habe ja so eine Haben-Kaufen-Lesen-Liste im Handy, in dem Moment hatte ich mir das Buch auch schon aufgeschrieben.
Toll.
Weil ich das irgendwo woanders gesehen hatte. Und das hat sich so überschnitten. So.
Das ist so viel wert, wenn man jemanden hat, und das wollen wir auch für euch sein, das versuchen wir zumindest, dass ihr euch genau darauf verlassen könnt, was der Jachmann immer liest, das finde ich meistens auch gut, oder was da empfohlen wird, das ist immer okay zu lesen. Also das wäre unser Ziel mit diesem Podcast eigentlich.
Also soll ich das mal aufdecken?
Ja, bitte. Isabel Lehn, die Spielerin.
Ja.
Cooles Cover.
Ja, ne?
Ja.
Es gibt in letzter Zeit sehr viele Cover, die so gezeichnet aussehen.
Ja, genau. Kann auch schlimm sein.
Ja, gibt es also ganz, ganz viele in letzter Zeit.
Das finde ich toll.
Ja.
Wenn man manchmal Bücher bestellt, das ist ein bisschen wie in der Musikbranche. Es geht langsam los, dass man sehr aufwendig verpackte Bücher bekommt, weil man ja ein Pressemensch ist.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke. Das sieht gut aus. Wollen wir jetzt anstoßen?
Ja, hol aber erst mal dein Buch aus, bitte. Jetzt darfst du mich ja nicht länger auf die Folter spannen. Sind da jetzt fünf Bände drin, oder?
Also, vor mir liegt ein riesen Pappkarton.
Also, es sieht aus, als wäre da ein Bügeleisen drin, so ungefähr.
Ja, das stimmt. In der Größe ist das.
Ja.
Das wusste ich ja nicht. Ich habe einfach dieses Buch bestellt, weil ich darüber was gehört hatte und das irgendwie spannend fand.
Ja.
Das Buch heißt Anna O. Zu sehen ist eigentlich nur ein großes Auge, was geschlossen ist. Und dann macht man das auf.
Aha.
Und du darfst ja jetzt auch mal reingreifen. Also hier ist einmal das Buch natürlich.
Ja.
Das habe ich gelesen. Und dann ist da noch drin...
Eine Schlafmaske?
Eine
oder?
Schlafmaske.
Oder ist das eine Binde?
Eine Schlaf... Nee, das ist eine Schlafmaske. Hinten steht drauf, der Thriller, der alle um den Schlaf bringt. Eine Schlafmaske. Das ist ein bisschen wie... ein Tina Turner Mittel. ein Tina Turner Mini-Rock. Weil sie immer Mini-Röcke getragen hat.
Das erinnert mich.
Man wird kreativ in der Buchbranche.
Ich erinnere das, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, da war ich noch bei Radio Hamburg,
ja,
als die neue Madonna-Single damals rauskam. Ja.
Hast du eine Unterhose gekriegt, wo Bedtime-Stories drauf stand?
Nein. Die Single hieß Frozen.
Ja, die kenne ich ja noch.
Und die steckte ja in einem Toaster.
Ah, okay. Aber Wahnsinn, was für ein Aufwand da betrieben wird inzwischen.
Ja.
So, und das habe ich heute mitgebracht.
Wer hat das geschrieben?
Geschrieben hat das ein gewisser Matthew Blake, ein Engländer.
Klingt auch schon wieder wie so ein Künstlername. Matthew Blake.
Matthew Blake. Ein Engländer hat es geschrieben, ist ein Englischer.
Ja.
Was ich jetzt schon mal sagen kann, die Idee dieses Buchs ist so spektakulär. Da steckt eine so gute Idee hinter,
ja,
dass das Buch innerhalb von 48 Stunden an 30 Ländern auf der ganzen Welt verkauft wurde. Ohne, dass er es geschrieben hatte. Nur die Idee. 30 Länder. Der ist in 30 Ländern, ist in 30 Ländern erschienen, dieses,
ja,
Buch. Überall ein Bestseller.
Also die haben das Buch quasi blind,
ja,
gekauft. Die kannten nur das grobe Konzept.
Genau, im Schlaf.
Und dachten, Wahnsinn.
Ja, genau. Und wenn ich nur sage, worum es geht in diesem Buch. Sollte ich das jetzt tun? Nee, du fängst heute an.
Dann hören alle sofort auf, uns zuzuhören und sagen, gehen sofort online, um das Buch irgendwo zu bestellen. Oder laufen los wahrscheinlich.
Ja, das kann gut sein. Anna O. ist eine Frau, die schläft seit 4 Jahren. Sie ist gefunden worden neben ihren beiden besten Freunden, die erstochen sind.
Die natürlich
mit
tot sind, ja klar. Ja. Aber komm, also den
die Frage
Plot,
ist, die also, Frage ist,
ja, aber den Plot,
kannst du als Schlafwandler im Schlaf jemanden ermorden?
Ach, die Story ist
das möglich?
Da habe ich mal von gehört.
Ist das möglich?
Also ich habe mich ja auch mal mit Schlaf befasst.
Ja.
Weil ich mal einen sehr tollen Schlafmediziner kennengelernt hatte.
Ja.
Und da habe ich auch tolle Bilder gesehen von Menschen aus dem Schlaflabor, die dann auch so aufgestanden sind und so weiter. Das waren schon teilweise krasse Bilder.
Ja.
Da ging es auch so ein bisschen um Schlafwandeln. Und der hat auch die Geschichte erzählt von einem Jungen, der im Schlaf aufgestanden ist und aufs Dach gelaufen ist.
Ja.
Einmal. Und es gibt auch Menschen, die aufstehen, zum Auto gehen, einsteigen und losfahren.
Richtig.
Und das finde ich...
Kann ich alles bestätigen.
Das finde ich...
Und jetzt frage ich dich, Sven, was hast du letzte Nacht geträumt?
Ja, das war total wirr. Ich habe geträumt...
Du weißt es noch.
Ja, so schemenhaft irgendwie.
Aha.
Also... Es gab mal eine Zeit, da konnte ich mich viel besser an meine Träume erinnern. Das kann ich jetzt gerade nicht mehr. Oder kann ich schon ganz lange nicht mehr. Ich weiß, ich habe irgendwas geträumt und so weiter. Aber ich kriege das dann so, wie ich aufwache, ist das, verschwinde das gleich.
Richtig.
Das ist...
So, und da frage ich, und das ist gar keine Frage von mir, sondern das ist eine Frage des Buchs von dem Matthew Blake. Wir schlafen 33 Jahre in unserem Leben.
Ja.
33 Jahre. Was machen wir denn in der Zwischenzeit?
Der Schlaf ist der Bruder vom Tod.
Ja, genau.
Ja, wir verarbeiten, unser Gehirn verarbeitet ja, ja ganz, ganz, ganz viel.
Ja, und jeder tut es anders.
Und ist es also, und filtert gewisse Dinge ins Langzeitgedächtnis und ins Kurzzeitgedächtnis,
richtig,
und so,
ja,
weiter.
Ja. Um solche Fragen geht es in diesem Buch.
Ja.
Verpackt in einem Thriller.
Hatten wir schon mal einen Thriller in dieser Art und Weise bei,
nein,
uns im Podcast?
Nein, ich habe sowieso noch nie über dieses Thema, und das, deswegen ist es so auch so erfolgreich, schon bevor es überhaupt erschienen ist,
ja,
weil die Idee wahnsinnig gut ist. Und das zieht sich auch so durchs Buch.
Also ja, ich hatte davon auch schon mal gehört und dachte so, boah, das ist ja echt, kann man das, ist das wirklich nachvollziehbar und glaubwürdig?
Also ich habe nur diesen Plot gehört, diese Fragen, die ich dir gerade gestellt habe. Ich,
ja,
hätte auch damit gerechnet, dass du mir sagst, ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe, weil das ist die normale Reaktion. Du kannst dich ja so schemenhaft an noch ein paar Sachen erinnern.
Ja.
Die Anna O. schläft seit 4 Jahren.
Ja, also an was ich mich immer, das habe ich glaube ich auch, aber auch schon mal erzählt, weil das so prägnant ist für mich, wenn ein Skiurlaub ansteht,
ja,
dann habe ich permanent Skialbträume. Also ich fahre nur, aha, durch Matsch oder ich fahre rückwärts einen Berg hoch oder ganz fies, ich fahre über eine Piste und ich springe ja hin und wieder mal ganz gerne.
Ja, ehrlich, das
und dann
kannst
kommt
du?
Kommt so ein Buckel und ich springe und dann tut sich unter mir der Abgrund auf.
Ja.
Und ich also schwebe also über so einen Abgrund und ich weiß, gleich geht's runter.
Ach so, ehrlich, das, ja,
Und immer, wenn Skiurlaube anstehen, träume ich das, sonst nicht. Das ist ganz eigenartig. Aber das jetzt, komm, jetzt zum Buch.
Ich will uns hier nicht länger aufhalten. Nee, tust du nicht, weil es geht genau um dieses Thema.
Ja.
Um dieses Thema. Matthew Blake, wie gesagt, ist Engländer, hat in Oxford studiert, war Rechercheur und Redenschreiber. Für wen auch immer. Das konnte ich nicht rausfinden.
Ja.
Das ist sein erster Roman. Und er hat sich genau mit dieser Frage, über die wir gerade gesprochen haben, beschäftigt und gesagt, als er herausgehört hat, dass man 33 Jahre seines Lebens im Durchschnitt schläft, hat er sich gefragt, in Bezug auf Schlafwandler, was passiert? Was machen zum Beispiel Schlafwandler?
Ja.
Und ist es möglich, einen Mord zu begehen, wenn du eigentlich schläfst? Und, das ist auch ein Teil des Buchs, wie schuldig bist du eigentlich, wenn du das machst? Bist du zurechnungsfähig? Würde man jetzt ja erstmal sagen, nicht. Aber irgendjemand muss ja auch für den Mord sühnen. Finde ich total spannend. Also ich erzähle mal ein bisschen was.
Ja, absolut interessante Frage. Ja.
Zu der Geschichte. Es geht eigentlich um eine, die Hauptfigur ist ein Dr. Benedikt Prinz. Der ist ein Experte für Schlafmedizin. Also so ein Schlafexperte, wie du ihn auch gerade beschrieben hattest.
Ja.
Und ist ein Typ, eigentlich seine Ehe ist kaputt. Leider, ich wünsche mir auch immer mal so Ermittler oder Leute, wo das zu Hause alles in Ordnung ist.
Ja, aber ne?
Bei ihm ist auch die Ehe kaputt. Er hat eine Tochter, über die geht es eigentlich nur, dass die überhaupt noch miteinander sprechen. Also die haben immer Streit über diese Tochter und die Erziehung und so. Mit der trifft er sich auch alle ab und zu mal. Und eigentlich wollte der auch nie was Großes sein. Der wollte immer ein guter Familienvater sein, eine gute Familie haben. Und ist dann eben, hat sich mit dieser Schlafwandler und mit der Schlafpsychologie beschäftigt.
Ja, das ist ja auch natürlich ein total interessantes Thema.
Total, ja. Genau. Eines Tages, weil er eben ziemlich anerkannt ist auf seinem Gebiet, bekommt er diesen Auftrag, sich um Anna O. zu kümmern. Anna O., muss man sich vorstellen, ist in der Yellow Press in England ein Riesenthema gewesen. Jeder weiß von diesem Mord. Sie hat ihre beiden besten Freunde umgebracht in einer Hütte. Ist gefunden worden mit dem Messer in der Hand, mit dem auch die beiden ermordet worden sind. Nur sie schlief und sie konnten sie nicht aufwecken, unter keinen Umständen, also wie im Koma eigentlich. Und dann ist sie in ein Krankenhaus gekommen, in eine Klinik, und da liegt sie seit 4 Jahren und keiner kann sie verhören. Also niemand weiß, war sie das, gesteht sie den Mord eigentlich oder nicht. Und der Dr. Prinz wird jetzt, also Ben heißt der im Buch, also wird er immer nur Ben genannt. Und Ben bekommt jetzt die Aufgabe, sie aufzuwecken, um sie zu verhören. Also, was im Umkehrschluss heißt, er weckt sie auf, um sie ins Gefängnis zu bringen, eigentlich. Das ist eigentlich ja seine Aufgabe. Er denkt über Wege nach, wie man sie aufwecken könnte.
Aber wären da nicht irgendwie dann Gehirnströme und sowas alles?
Ja, weil sie schläft.
Permanent?
Das wurde und alles, sie wird auch versorgt natürlich.
Da ist nichts Auffälliges.
Nein, es gibt nichts Auffälliges, sie schläft einfach. Und sie ist nicht aufzuwecken. So ist der Plot. Und er sitzt Tag für Tag da und macht sich darüber Gedanken, wie er sie aufwecken kann. Er ist auch so ein bisschen enttäuscht erstmal, weil wie das eben dann so passiert, diese Mörderin ist 28 Jahre alt, die ist attraktiv, die ist auf allen Titelseiten gewesen. Diese Geschichte nimmt natürlich auch so eine Dynamik an, dass man sie fast schon so verehrt. Und er sieht sie und ist eigentlich so fast schon ein bisschen enttäuscht. Sie ist relativ klein, sie ist blass durch den langen Schlaf auch.
Ja.
Nicht besonders muskulös natürlich mehr. Und er beobachtet sie immer und denkt darüber nach, wie er sie aufwecken kann. Er entwickelt dann einen Plan. Das wird im Buch ganz groß gemacht. Ich finde das nur gar nicht so spektakulär, muss ich für mich einfach sagen als Leser. Er versucht, sie mit Reizen zu stimulieren, die Erinnerungen in ihr wecken. Zum Beispiel spielt er ihr Beatles-Songs vor oder Dinge, die sie damals gerne mochte. Anna O. war Journalistin, hat viel recherchiert, einen guten Job gemacht. Ich glaube, ich kann sagen...
Man weiß über Bekannte, dass sie Beatles mochte. Oder
ja, genau. Ja, er ist natürlich in Kontakt mit dem gesamten Umfeld.
Ja.
Die Mutter von der Anna ist eine Politikerin in England.
Hat auch das Haus nach Medikamenten durchsuchen lassen. Und so.
Alles. Aber er ist ja kein Ermittler. Er ist ja nur derjenige, der dafür verantwortlich ist, diese Frau aufzuwecken.
Ja.
Die Frau von dem Ben, also von dem Dr. Prinz, ist Kriminalkommissarin und war die Erste am Tatort. Spielt auch noch eine Rolle natürlich. Überhaupt spielen sehr viele Dinge eine Rolle. Es wird immer ein Präzedenzfall genannt, auch ein fiktiver Fall, ich habe das nachrecherchiert, von einer Frau, die ihre beiden Neffen umgebracht hat, in einer ähnlichen Situation. Und darauf wird sich immer wieder bezogen, auf diesen Fall.
Ja.
Und wie ist man damals damit umgegangen und so weiter. Er findet dann raus, es gibt unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Handlungsstränge in dem Buch, wo gewisse Personen in den Mittelpunkt gerückt werden. Unter anderem auch die Mutter, die Politikerin war. Und da gibt es mehrere Gespräche mit ihr. Und es gibt dann ein Gespräch, wo man so ein bisschen merkt, das lese ich jetzt mal kurz vor, dass es Probleme mit der Anna O. schon gab, lange bevor sie ausgezogen ist und ihren Weg gegangen ist. Und da ist mal Folgendes passiert. Ich weiß noch, dass ich aufwachte, weil ich ein Geräusch aus der Küche hörte. Ich dachte, wir hätten eine Tür offen gelassen. Es sei das Geräusch eines Tieres, vielleicht ein Hund. Es war kurz nach 2 Uhr nachts, als ich in die Küche kam. Was genau sehen Sie dort? Fragte Ben. Unser Hund, Buttons, lag in einer Blutlache auf dem Boden. In seinem Körper steckte ein Küchenmesser. Anna stand daneben. Wie vorher in dem Bond-Film? Ja, also so ähnlich. Emily wirft mir einen kurzen Blick zu. Ihre Augen schimmern vor Erleichterung, weil jemand sie versteht. Ein Jahr zuvor hatte Buttons Anna aus Versehen gebissen. Sie musste in die Notaufnahme. Die Wunde wurde genäht. Eine Zeit lang dachten wir, wir müssten den Hund abgeben. Anna kam zwar mit ihm klar, stand ihm aber nie nahe. Buttons war eher ein Männerhund. Er gehörte mehr zu den Jungs in der Familie. Was genau machte Anna in der Nacht, als sie in die Küche kam? Sie guckte nur. Ihr Schlafanzug war voller Blutflecken. Aus meiner Perspektive war klar, dass sie den Hund erstochen hatte. Haben Sie sie angesprochen? Ja. Hat sie geantwortet? Ja. Aber es war, als würde man mit jemand anderem sprechen. Ihre Stimme war ganz verändert. Und dann?
Wie unheimlich.
Emily verliert sich nicht in Details. Sie kennt diese Geschichte viel zu gut, spult sie mechanisch ab. Ich stand völlig unter Schock. Zuerst habe ich nach Buttons gesehen, aber der war nicht mehr zu retten. Ich führte Anna aus der Küche zurück in ihr Zimmer. Und da also, sie verstummt. Der Satz, auf den alles hinausläuft. Die Wahrheit, die alles verändert. Ich ergänzte für sie. Und da wachte Anna endlich auf. Das ist eine kleine Episode, wie das früher war. Und du merkst, das ist packend geschrieben. Das ist wahnsinnig spannend. Das ist wirklich ein Thriller. Also Stück für Stück lichtet sich das so. Es spielen einige Personen eine Rolle. Es gibt zum Beispiel eine Mitarbeiterin, mit der passiert etwas Schreckliches während dieser Ermittlung und während dieser Versuche, sie aufzuwecken. Es geht eben immer in den Abschnitten auch wieder darum, was bedeutet Schlaf? Also was macht Schlaf? Was macht Schlafwandler? Und was bedeutet das auch juristisch? Ich habe jetzt noch so eine kurze Stelle, wo er also quasi sich so ein bisschen in die Karten gucken lässt, wie seine Arbeit eigentlich aussieht. Da schlafwandelndes Verhalten unfreiwillig auftritt, kann die Symptomatik zur juristischen Verteidigung herangezogen werden. Also jetzt geht es darum, was bedeutet das juristisch eigentlich? Ne? Eine nachgewiesene, verminderte oder krankheitsbedingte Schuldunfähigkeit hat Auswirkungen auf das Urteil. Verminderte Schuldunfähigkeit wird bei vorübergehender Unzurechnungsfähigkeit oder unfreiwilligem Verhalten angeführt und kann einen Freispruch erwirken. Damit macht er ja auch ein Riesenthema auf.
Ja, ja.
Ich war betrunken bei der Tat. Ich hatte schon vorher stand unter Drogen, hatte psychische Probleme und so weiter. Und tatsächlich, es kann bis zum Freispruch kommen in solchen Fällen. Und das ist natürlich gruselig. Ich sage jetzt mal was in dem Buch passiert. Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass das gespoilert wird, dann spult mal 20 Sekunden vor. Aber es ist wichtig zu wissen. Also die Frage, schafft er es, sie aufzuwecken oder nicht? Und da er sie eigentlich nach etwa einem halben Buch, also das Buch ist sehr dick, es ist auch ein Tick zu dick, das ist der einzige Kritikpunkt, man hätte es ein bisschen straffer erzählen können.
Mhm.
Vielleicht hat das auch am Ende etwa 2 Wendungen zu viel, die es nimmt, auch wenn die Auflösung dann hochinteressant ist und man mit der nicht gerechnet hätte. Also er schafft es, sie wacht auf im Laufe dieses Buchs und er redet mit ihr und es gelingt ihm auch, sie zu verhören, mit ihr zu sprechen, Kontakt aufzubauen. Er ist nur sehr schwierig. Ihre Stimme funktioniert auch gar nicht mehr richtig. Sie ist ganz heiser von diesem langen Schlaf. Und er findet aber bei diesen Ermittlungen Aufzeichnungen von ihr. Tagebücher sozusagen. Und daraus geht hervor, das, was ich eben von dem Hund vorgelesen habe, dass die Anna O. die Problematik kennt. Und es gibt hier eine Stelle, das ist aus Annas Notizbuch.
Sie hat das im Tagebuch verarbeitet.
Sie hat das im Tagebuch verarbeitet. Und wenn man diese Stelle liest, auch dann läuft es am eiskalt den Rücken runter, sage ich schon mal.
Das gibt jetzt aber 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ist das, ne?
Läuft eiskalt den Rücken
runter.
Ne? Ja, das ist das furchtbar. Würde dir jeder, wenn du das schreibst, würde man dir das sofort rausschneiden.
Ja, dann schneid's raus. Ogilvy Towers, das ist also die Anna O., Teil 2. Mom ist wieder da. Dad ist weg. Ich habe mich in meinem ehemaligen Kinderzimmer verbarrikadiert. Weiterhin sind komplizierte Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Wenn ich schlafe, ist die Zimmertür abgeschlossen. 2 Stühle blockieren den Ausgang. Eine hervorragende Möglichkeit, sich die Zehen zu stoßen. Ich lege weitere Gegenstände, Bücher, Schuhe, alles, was ich finden kann, zwischen Bett und Tür. Wenn ich aus dem Raum heraus will, werde ich mich wahrscheinlich verletzen. Und das ist gut so. Der Schmerz wird mich wecken. Er wird reinigend sein, mich vor der Sünde bewahren. Alles sehr katholisch. Mom macht sich Sorgen. Ihr ist doch aufgefallen, dass etwas nicht stimmt. Theo schaut vorbei und lacht über mein eremitenhaftes Verhalten. Ich schnüffle in Indiras und Dags verschlüsselten E-Mails und SMS herum, erfahre, dass der Abschluss mit GVM näher rückt. Meine Abwesenheit kommt ihnen zugute. Meine Wut wächst, mein Hass auf die beiden. Die beiden, die da genannt worden sind, sind die beiden Opfer. Mit denen hat sie zusammengearbeitet. Sie ist ja, wie gesagt, Journalistin. Sie ist eine Zeit lang nicht in der Lage, zur Arbeit zu gehen und kann halt nicht weiterarbeiten. Und die Sachen, an denen sie recherchiert hat, die kommen halt in ein finales Ende. Und sie bekommt das halt nicht mit, weil sie eben nicht mehr in die Redaktion kann seit einiger Zeit.
Ja. Das heißt also, bei der großen Story ist sie raus. Also wo sie vorher mitgearbeitet hat.
Ja, da ist sie raus.
Und die beiden überholen
sie
jetzt quasi.
Und dann schläft sie ja auch noch. Und danach schläft sie auch noch ein. 4 Jahre.
Ja.
Und verpasst relativ viel natürlich. Was ich so ganz witzig fand, ist, dass der Dr. Prinz heißt. Und dass ein junges Mädchen, eine junge Frau, in einen endlosen Schlaf fällt. Was wir aus dem Märchen kennen.
Märchen? Welches Märchen denn?
Don Röschen.
Ach so.
Ja. Und er heißt Dr. Prinz. Also kann man...
Ach so, er weckt sie auf.
Auf so einer zweiten Ebene.
Der Prinz, der sie
ist,
aufweckt.
Ist es ganz... Ja, ist es ganz...
Stimmt. Jetzt habe ich es auch begriffen.
Ja.
Aber hier, sag mal, Motiv für den Mord könnte also irgend so ein Hass gegenüber den Kolleginnen sein.
Ja. Es könnte ein Motiv sein. Ne? Dass das eben so weit... Deswegen habe ich das gelesen.
Ja.
Dass das eine Rolle spielen könnte bei der Aufklärung. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, die da zusammenspielen und die eigentlich ganz klar dafür sprechen. Also eigentlich herrscht gar kein Zweifel darüber, dass sie die ermordet hat. Es passieren in diesem Buch noch andere Dinge, die ich jetzt nicht spoilern kann, die der Geschichte neue Wendungen geben und dramatische Wendungen geben und auch grausame Wendungen geben. Trotzdem bin ich mit dem Ende des Buchs nicht einverstanden. Das sage ich ganz ehrlich.
Ich
finde das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Ja.
Das schmälert aber nicht die Spannung, dieses Buch zu lesen. Weil es unglaublich gut und unheimlich spannend beschrieben ist. Richtiger ein Page-Turner, wie wir ja gerne sagen.
Ja, ja.
Ob das jetzt 478 Seiten lang sein muss, das weiß ich nicht. Ich lese es zum Schluss, bevor ich dieses Buch euch wirklich nochmal ganz doll ans Herz legen möchte, wenn ihr Thriller gerne lest. Ich lese nochmal so ein bisschen das vor, was wir eigentlich so zusammengefasst haben. Aber da sind so ein paar Fakten drin, die interessant sind. Der Mensch schläft im Durchschnitt 33 Jahre seines Lebens. Er spricht jetzt gerade mit der Mutter wieder. Sie beugt sich so weit zu mir herüber, dass ich einen Hauch ihres teuren Parfums riechen kann. Normalerweise ist das der Moment, in dem ich Bescheid weiß. Also man erfährt ja in diesem Buch auch immer von den Bannen, dass er eigentlich unglücklich ist. Er hat zwar diesen Job, diese spannende Aufgabe mit der Anna, aber immer wieder kommt natürlich auch diese Problematik mit seiner Tochter und seiner Frau ins Spiel.
Ja.
Und das zieht ihn natürlich immer wieder runter und er hat dann auch mal eine Verabredung mit so Frauen. Und er bemerkt halt, dass sein Berufsfeld viele nicht so spannend finden wie er selber. Und jetzt trifft er sich mit so einer.
Kann ich gar nicht verstehen. Ich finde das total interessant.
Ich auch. Ja. Aber jetzt sagt er zum Beispiel, der Mensch schläft im Durchschnitt 33 Jahre seines Lebens. Sie beugt sich so weit zu mir herüber, dass ich einen Hauch ihres teuren Parfums riechen kann. normalerweise ist das der Moment, in dem ich Bescheid weiß. Und damit beschäftigen Sie sich beruflich? Ja. Sie sind Doktor für Schlafmedizin? Ich befasse mich mit Menschen, die im Schlaf Verbrechen begehen. Auf meiner Visitenkarte führe ich einen Doktortitel vor meinem Namen. Dr. Benedict Prince, The Abbey Harley Street. Ich bin Experte für Schlafmedizin. Aber an keiner Stelle behaupte ich, Doktor der Medizin zu sein. Sie sieht mein ernstes Gesicht. Wie soll das denn gehen? Haben Sie sich noch nie gefragt, was Sie im Schlaf getan haben könnten? An dieser Stelle wird den meisten unbehaglich. Wenn von Verbrechen die Rede ist, gehen Sie auf Abstand. Wir weiden uns zwar an Geschichten über Menschen wie du und ich, sind aber überzeugt davon, dass wir selbst ganz anders sind. Im Schlaf jedoch sind wir alle gleich. Schlaf ist die einzige Konstante, treu bei Nacht wie bei Tag. Was sind denn das für Verbrechen? Sie hat nicht das Thema gewechselt, hört mir immer noch zu. Alles, was man sich vorstellen kann. Aber dabei müssen die Leute doch aufwachen. Nicht, wenn sie schlafwandeln. Ich hatte Patienten, die im Schlaf das Haus verlassen und Auto fahren. Genau, was du gesagt hast.
Ja.
Manche töten sogar. Daran würde man sich doch erinnern. Anhand der Fältchen ihrer Augen würde ich schätzen, dass sie letzte Nacht 5,5 Stunden geschlafen haben. Sie runzelt die Stirn. Kann man das wirklich sehen? Haben Sie irgendeine Erinnerung daran, was in diesen 5,5 Stunden passiert ist? Sie überlegt. Das Kinn in die rechte Hand gestürzt. Ich habe geträumt. Was denn? Das weiß ich nicht mehr. Womit es bewiesen wäre. Ich kann das wirklich empfehlen für Leute, die gerne Thriller lesen, aber auch die Lust haben in diese Welt. Also, weil das ja wirklich mal ein neues, gar kein Motiv ist, sondern neue Umstände sind, einen Mord zu begehen.
Ja, klar. Ja.
Und sich damit so eingehen zu beschäftigen, finde ich spannend. Ich habe jetzt gehört, dass es auch bei Netflix einen Film geben soll. Das wird verfilmt, die Geschichte.
Wunderlich.
Kann man jetzt auch drauf warten. Ja, nee. Ist halt ein Best, also
ja.
Riesen-Bestseller.
Ich hoffe nur, dass Netflix auch wirklich einen Film draus macht und nicht eine Serie. Ich finde,
ja,
es das wird wirklich aus jedem Stoff wird gerade eine Serie gemacht.
Ja.
Und dann guckt man das. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja gut, das ist jetzt deswegen eine Serie geworden, weil man demjenigen 5 Minuten aus dem Auto aussteigen lässt.
Und weißt du was? Der Aufbau dieser Serien
ist
immer gleich.
Ja.
Egal, in welchem Umfeld es spielt. Es passiert dann irgendwas, dann gibt es einen Cliffhanger und dann kommt so Singer-Songwriter-Musik noch ein bisschen. Ein paar dramatische Bilder und dann fängt das alles wieder von vorne an. Ich finde das nie auf. Irgend so ein jammernder englischer Vorschreiber. Ja.
Oh, herrlich.
Und der Cliffhanger ist natürlich immer wichtig.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das wird dann hoffentlich jetzt
das,
ein Film.
Das übrigens ist in dem Buch auch so eine Sache. Manchmal, also er hat sich auch mit Cliffhangern beschäftigt, sage ich mal. Und jedes Kapitel endet mit irgendetwas, jetzt muss ich weiterlesen. Und bei 528 Seiten ist das auch anstrengend. Also nicht nur, weil du dann immer weiterlesen willst, sondern weil es auch teilweise dann gewollt ist.
Ja,
weil es mir, weil es übertrieben ist. Ich muss das auch nicht immer. Ich lese das Buch auch trotzdem weiter. Ich bin kein Netflix-Kind. Ich bin in der Lage, Folgen zu folgen.
Ja, und auch trotzdem weiterzulesen.
Ja. Ganz
auch wenn
genau.
Das Kapitel, der ist einfach mal normal endet.
Ja, wenn es einfach mal zu Ende ist.
Und die Sonne geht unter und ich schlafe ein.
Und der nächste Tag beginnt. Ja, Einschlafen ist ja ganz gefährlich in dem Buch.
Was machst du denn jetzt mit der Schlafmaske eigentlich?
Möchtest du die haben?
Nein.
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist sie auch. Ich habe die nie ausgepackt. Ich brauche sowas auch nicht. Ich schlafe lieber im Hellen.
Ja,
ich mag das gar nicht, wenn das so dunkel ist.
Nee.
Aber es ist natürlich ein durchdachtes Konzept.
Klasse, ja, dann erstmal auf diesen tollen Buchtipp. Lass uns mal kurz anstoßen.
Endlich trinken wir mal Wein. Wir haben gleich getrunken.
Ja, in meinem Buch ist die Protagonistin auch eine Frau.
Ja.
Gibt gerade sehr viele Bücher. Oder ich stoße immer im Netz auf Bücher, die immer so gewollt von Frauen handeln. So kommt mir das mal so vor.
Stößt du? Hast du da so einen
permanent
für Bücher?
Ja, irgendwie, auch gerade neulich wieder hat jemand irgendwie ein Buch empfohlen. Plot ist ungefähr... Hannah ist in das Elternhaus eingezogen, ihre Mutter hat sich dort noch gepflegt, dann ist die Mutter gestorben, ihre beiden Schwestern leben sonst wo und ich denke immer so, ja, was ist mit dem Vater, was ist mit ihrem Ehemann, ja, die gibt es dann irgendwie nicht mehr und so und es wirklich permanent werden solche Bücher gepostet in letzter Zeit. Muss man darauf achten.
Ja.
Also mir fällt das jedenfalls sehr extrem auf.
Was mir auch immer auffällt, ist dann so der letzte Satz. Und dann wird sie mit einem düsteren Geheimnis ihrer Familie konfrontiert und muss sich ihrer Vergangenheit stellen.
Und selbst wenn sie Haustiere haben, dass sie mittlerweile auch Hündinnen oder so. Also, selbst das ist dann schon weit.
Ja.
Ja, und auch das, auch mein Buch ist ähnlich clever konzipiert, wie ich finde. Also die Autorin ist dafür auch krass gelobt worden. Die Rezensionen, die Kritiken haben sich überschlagen. Also ich habe nicht einen einzigen Verriss gefunden. Und das auch völlig zu Recht, weil es wirklich ein ganz tolles Buch ist.
Ist sie Deutsche?
Ja, Isabel Lehn ist eine deutsche Schriftstellerin. Mhm. Es geht hier um eine Frau A, die auch nur A genannt wird die ganze Zeit. Denn sie steht vor Gericht. Sie ist in Untersuchungshaft gekommen. Und dieser Prozess, wir sind im Jahr 2007, beginnt und sie schweigt. Also sie verweigert die Aussage. Finde ich auch irgendwie interessant. Ne? Man darf die Aussage verweigern, damit man sich nicht selber belastet.
Ja. Ja, das ist komisch, oder?
Will man die Tat jetzt aufklären, oder?
Also das könnte mich in Schwierigkeiten bringen, das sage ich jetzt lieber nicht.
Natürlich hat das juristisch so seine Gründe, ne? Aber wenn du mich jetzt fragst, warum ist denn das so, kann ich dir das eigentlich gar nicht beantworten. Ja.
Das ist so ein bisschen dieser Olaf Scholz. Wir haben extra vorher gesagt, wir reden nicht über Politik.
Ja.
Aber zu sagen, ich habe es vergessen, das sagt er ja nicht.
Ja.
Sondern er sagt ja, ich kann ja nur das sagen, an was ich mich erinnere. Kann man so machen, meinetwegen. Ist aber schwierig.
Also sie verweigert die Aussage und die Folge ist also, dass die Autorin über andere jetzt, über diese Frau, also von anderen über diese Frau erzählen lässt, andere berichten.
Ja.
Und langsam zeichnet sich ein Bild, also die Biografie wird da langsam deutlich aus diesen verschiedenen Perspektiven. Es ist also im Prinzip so, man muss sich immer vorstellen, also derjenige, von dem wir jetzt etwas über diese Frau A erfahren, steht da wohl im Zeugenstand. Es ist aber nicht so, das ist jetzt kein Gerichtsroman oder so ein Gerichtsdrama.
Schade, lese ich gern sowas.
Lese ich auch total gerne, aber so gehst du jetzt jeden Schauplatz mit, wo diese Frau A halt gelebt hat.
Aber was wird ihr denn zur Last gelegt? Oder darf man das nicht sagen?
Das wird erstmal so gar nicht deutlich.
Aha, also du kommst, das ist ja einfach wie Kafka, der Prozess.
Ja, du bekommst erstmal mit, also da gibt es einen Prozess. Es gibt auf jeden Fall einen Betrugsverdacht, auf jeden Fall war sie in Untersuchungshaft. Und es ist noch relativ offen, worum geht es da eigentlich? Also was wird dieser Frau denn überhaupt vorgeworfen? Und wieso ist die in Untersuchungshaft und so weiter? Mhm. Aber sie schweigt ja. Und jetzt muss ich also Stück für Stück ergeben, was ist denn da eigentlich vorgefallen? Und relativ schnell wird also klar, sie hat zuletzt als Assistentin in einer Nachrichtenagentur gearbeitet. DNA heißt die, Deutsche Nachrichtenagentur.
Okay.
Gemeint ist aber die Agentur DDP.
Ja, die es ja gibt.
Und die stand mal vor der Insolvenz. Mhm. Und genau das ist hier auch Thema. Sie hat in dieser Agentur gearbeitet, als es der sehr, sehr schlecht ging, finanziell. Und da hatte sie irgendwie mit zu tun. Also nicht mit der Insolvenz, aber sie war da so verwickelt. Später kommt raus, dass sie einen Investor da irgendwie vermitteln wollte, einer, der da wohl einsteigen könnte. Aber das kommt alles erst so später raus. Und ihre Rolle, die sie da hatte, die bleibt, die ist so auch nicht so ganz klar. Es wird so geschildert, sie war da so Assistentin, spielte eine ziemlich unscheinbare Rolle, war auch selber eine ganz unscheinbare so. War gut so am Telefon in der Akquise und so weiter und so fort. Da war sie so ganz gut drin. Es ist echt interessant, wie jetzt dieses Leben dieser Frau nach und nach entwickelt, also diese Biografie geschildert wird. Sie hat also seit 2003 kam sie bei dieser Nachrichtenagentur an, hat da angeheuert als Assistentin. Und während jetzt also andere über sie erzählen, wird klar, sie war mal Investmentbankerin, um an das ganz große Geld zu kommen, koste es, was es wolle. Das war eine Karrieristin, die wollte Karriere machen. Ich lese mal kurz mal so relativ vom Anfang.
Ja.
Man muss die losen Fäden gut festhalten, um auch den Rest des Knäuels zu entwirren. Mehr als das Ende hat man nicht in der Hand und rechts und links von uns ist man sich sicher, A muss gewusst haben, was sie da tat. Sie muss es immer gewusst haben, deshalb sitzt sie nun vor Gericht. Deshalb ist es so ungeheuerlich. Also man weiß nur irgendwie eine ungeheuerliche Tat. A sitzt aufrecht mit verschlossenem Gesicht, als beträfe sie das alles nicht mehr. Sollten sich andere einen Reim auf sie machen und versuchen, ihre Gesten zu lesen. Alles an ihr wird zum Zeichen. Alles an ihr ist Verweis, ob sie sich gerade hält oder gekrümmt sitzt, die Hände faltet wie zum Gebet oder die Arme vor der Brust verschränkt hat. Ihre hängenden Mundwinkel könnten auf Überheblichkeit hinweisen oder sind ihre Züge bloß welk. Man kann sie für müde oder desinteressiert halten. Womöglich hat sie bloß schlecht geschlafen. A, deren Name in der Presse auf A verkürzt wird, zum Schutze ihrer Identität. A wirkt auf unauffällige Weise gepflegt mit ihrem kinnlangen Pagenschnitt, der über den Kragen einer cremeweißen Bluse endet. Über der Stuhllehne hängt ein anthrazitfarbener Mantel. Aus der Distanz lässt sich schwerlich erkennen, ob er aus Kaschmir oder Kunstfaser ist. Und wenn das Publikum etwas einwenden dürfte, dann wohl, dass A ein wenig zu glatt frisiert aussieht und ein bisschen zu gediegen gekleidet ist für eine Frau, die immerhin in Untersuchungshaft sitzt. Mhm. Und dann, wie gesagt, wird also nach und nach das Leben dieser Frau klar.
Die Rolle der Autorin, ne?
Ja.
Wirkt es so, das wirkt für mich so, sie ist dabei und guckt, verfolgt diesen Prozess und schreibt das auf.
Ja, erstens mal das und zweitens entwickelt sie jetzt verschiedene Figuren, die mit dieser Frau A zu tun hatten. Mhm. Und wo dann auch wieder deutlich wird, okay, wie hat die gelebt, was war so ihr Weg? Und da kommt unter anderem ein Joachim Oldenbrink zu Wort.
Ja.
Joachim Oldenbrink ist Wirtschaftsberater dieser Nachrichtenagentur. Und wir schreiben ja das Jahr 2007. Und 1990 hatte er so angefangen, in diesem Bereich zu arbeiten. Und der sagt über sie, das ist eine farblose, matte Person. Mhm. Sie wohnen beide in Berlin, zufälligerweise im selben Haus. Und er stellt sich ihr vor, die lernen sich dann so kennen, sie lernen sich kennen dadurch, was in der Nachrichtenagentur abgeht. Ja. Lernen sie diesen Oldenbrink kennen, weil sie ja einen vermeintlichen Investor kennt, der da einsteigen soll. Ja. Und das erzählt sie ihm da. So haben die sich kennengelernt. Und die treffen sich danach aber in loser Form immer so weiter an der Bar. Und zwar in der Bar, die auch in diesem Haus ist. Mhm. Und er hat ihr irgendwann so gesagt, ich bin übrigens der im oberen Stockwerk mit der Dachterrasse. Und sie hat da eine ganz kleine Wohnung und beklagt sich immer, wie teuer das ist. Und jetzt ist schon wieder die Miete gestiegen und Heizkosten etc. Und er hat ihr auch mal geholfen mit ihrem Fiat Panda. Der musste da, brauchte mal Starthilfe und so weiter.
Ganz kurz. Wenn ich in einer Wohnung wohne, wo unten eine Bar wäre, dann wäre ich verloren. So reizvoll ich den Gedanken finde.
Ja. Und ich will schon mal so weit vorweggreifen. Also ich habe ja gerade das Bild dieser Frau gezeichnet. Ne? Mhm. Fiat Panda, kleine Wohnung und er mit Dachterrasse. Und er so der coole Wirtschaftsberater und so weiter. Und er sagt sich auch irgendwann so, er scannt sich auch so ein bisschen ab und denkt sich so, ey, ich muss hier ja nur die Hand ausstrecken, schon kann ich ja ein Leben verändern, so ungefähr. Ne?
Ja.
Und das Krasse ist, ich spoiler mal so weit, das ist eigentlich ganz anders. Das ist echt krass. Weil man lernt ja also diese Frau kennen und nachher dann auch diese andere Perspektive und so weiter. Das ist ganz anders. So viel will ich schon mal sagen.
Also ich muss sagen, dass jetzt, wo du das sagst, um ganz ehrlich zu sein, Sven, ist der erste Moment, wo mich das Buch interessiert. Wenn du sowas vorliest und dann ist das am Ende, alleine der Satz, es war ganz anders. Die ganze Begegnung und alles war anders als du es gerade beschrieben hast.
Ja. Okay. Aber das ist so ganz am Anfang, ne?
Okay, und das
so
kommt im Laufe des Buchs raus.
Sie so mit dem Fiat Panda, da sind wir so ganz am Anfang, die beiden, und da haben sich in dieser Bar und so, sie kleine Wohnung und so weiter und so fort.
Ja.
Aber es ist ganz anders. Es ist ganz anders, als er das in dem Moment wissen kann. Und das ist das Coole an diesem Buch. Und von wegen auch Telefonistin und so. Sie wirkt auf ihn, also so schreibt das Isabel Lehn, die Autorin, sie wirkt auf ihn wie gestrandet.
Mhm, okay.
Das ist ganz anders.
Lass mich raten. Also in Wahrheit ist sie total reich und verdeckt diesen Reichtum damit, dass sie in einer kleinen Wohnung lebt und Fiat Panda fährt.
Ich lese jetzt nochmal eine Stelle vor.
Aber sie fliegt auf, wenn sie es raushängen lassen würde. Weil sie gar nicht an das Geld hätte kommen können. Jetzt sagst du gar nichts mehr.
Tja, wer weiß das schon, ne?
Ja, genau.
Also die beiden sitzen da so zusammen und ich lese mal eine Szene vor, wie das so rüberkommt, ne?
Ja.
Er winkte den Barmann heran, der ihre Gläser ein weiteres Mal füllte. Ja, ich musste ein bisschen vorher einsteigen, damit man ihn noch so ein bisschen mehr so nochmal kennenlernt. Er leerte sein Glas in einem Zug. Für ihn war das Thema damit erledigt. 14 Jahre, also er blickt so ein bisschen zurück auf seine Zeit, die er schon im Job ist, ne? 14 Jahre, dachte er, und konnte kaum fassen, dass all das schon so lange zurücklag. 1990 hatte er gerade als Consultant begonnen, doch seither fühlte er sich kaum gealtert. Nur die Angst, die war ihm abhanden gekommen. Die Unsicherheit, einen Fehler zu machen, weil er damals noch nicht alle Regeln kannte, während die Regeln inzwischen seine eigenen waren. Das Leben war leichter geworden, denn es passte sich seinen Bedingungen an. Seine Anzüge kamen nicht mehr von der Stange und in all den Jahren, in denen er seine Kleidung nun maßschneidern ließ, war ihre Größe immer dieselbe geblieben. Seine. Er winkte den Barmann heran, der ihre Gläser ein weiteres Mal füllte. Und vielleicht war es das, was Macht und Geld so kleidsam und anziehend machten. Anderen nichts mehr schuldig zu sein. Sich die Freiheit daraus zu nehmen, ein maßgeschneidertes Leben zu führen. Die aphrodisierende Wirkung eines gut stehenden Anzuges konnte man gar nicht unterschätzen. Sobald die Frauen, die man datete, ein gewisses Alter erreicht hatten. Ist von einer Frau geschrieben, sei dazu gesagt. Ne? Diese Beobachtung war universal, kulturübergreifend, ein biologisches Programm, das keinen Unterschied machte zwischen Kassiererin, Partymaus oder Doktorandin. Seine letzte Affäre, eine Grafikdesignerin, hatte ihm recht gegeben und seine These sogar ergänzt. Selbst ihre Zyklusphasen korrelierten mit dem Reiz, den sein Status verströmte. Sie blieb ganz ernst, während sie ihm erklärte, dass sie niemals mit ihm ausgegangen wäre, wäre er ihr vor ihrem Eisprung begegnet. Doch in der zweiten Zyklushälfte vögelte Frau gerne was Solides. Da hatte er sie solide gepackt, auf den Rücken geworfen und ihr seinen Takt eingehämmert, der ja unmissverständlich zu verstehen gab, dass er ein Mann für beide Hälften des Zyklus war. Sie war zufrieden gewesen und trotzdem hatten sie einander nicht wiedergesehen. Also so schreibt
dieser Jetzt würde man ja sagen, ja, klar, dass ihr genau diese Szene vorliest.
Ja, natürlich. Ja. Wenn mir das ein Buch schon anbietet, ja, dann nehme ich das doch gerne mit.
Ja. So, und ab da haben die sich nie wiedergesehen.
Ja, also er und diese Frau.
Das war ja jetzt ein Cliffhanger auch.
Ja, aber nicht er und diese A. Also gemeint ist jetzt nicht die A, sondern das war eine andere, also diese Grafikdesignerin. Also da sollte nur jetzt deutlich werden, ne, maßgeschneiderte Anzüge, mehr Schein als sein. Ja, auf das Äußere kommt es an. Und das ist halt in seinem Beruf total wichtig. Naja, und mittlerweile erfahren wir also immer mehr über diese A. Die A kommt aus Einbeck in Niedersachsen, ist 1964 geboren. Sie hatte einen Freund, der Ingenieur studiert hat, der den Betrieb seiner Eltern irgendwann nochmal übernehmen wollte. Sie aber hat eine Banklehre gemacht und will mehr.
Ja.
Und deshalb geht sie nach Zürich und da ist sie 26 Jahre alt und sagt so, jeder Anfang ist ein Davonkommen. Denn sie ist mit Einblick, alles was sie da erreichen kann, da ist sie von vornherein nicht zufrieden und sie will zu den ersten Frauen im Investmentbanking gehören. Und deshalb geht sie nach Zürich und ihr Vater
ist
hilft.
Ist richtig dafür.
Ja, genau. Und ihr Vater hilft ihr auch dabei. Und um sie mal so ein bisschen zu charakterisieren, wollte ich noch mal was vorlesen über sie. Das ist auch noch so auf den ersten 60 Seiten, dass du ja ohne Taschenlampe lesen konntest.
Ja, weil ich meine super Brille habe.
Ja.
Die sind ja hier in diesem Restaurant, in dem wir jetzt ja im Winter sind, also in unserem Winterquartier. Haben sie mir ja letztes Mal eine große Kiste mit Brillen gegeben.
Stimmt.
Weil ich gefragt habe, ob jemand zufällig eine Lesebrille dabei hat.
Ja.
Und da waren alle Stärken bei. Es war eine Eins.
Geil.
Aber jetzt habe ich an meine eigene gedacht.
Ja.
Und damit sieht man alles sehr deutlich. Das ist wie eine Lupe sozusagen.
Okay. Also, um sie nochmal so ein bisschen zu charakterisieren. Nach ihrer Ausbildung in der Sparkassenfiliale am Markt zog A nach Göttingen, um erst einmal ein Studium anzuschließen. Dann kam sie zurück, noch ehe sie ihren Abschluss gemacht hatte, um erneut von vorn zu beginnen. A hatte größere Pläne. Sie wollte nach Zürich gehen. Denn wieso nicht gleich oben beginnen, anstatt sich mühsam hinaufzuarbeiten, wie er es ihr vorgelebt hatte, also ihr Vater. Was in erreichbare Nähe rückte, war für Ahn nicht mehr interessant. Ihm erschien das als der sicherste Weg, um sich unglücklich zu machen. Doch was sie mit ihrem Leben anfange, hatte A ihm erklärt, kurz bevor sie Einbeck verließ, das müsse er schon ihr überlassen. Was verstehe er schon davon, was sie glücklich mache? Und dabei blieb es. Er verstand nicht, was seine Tochter bewegte und sie vor sich selbst davon trieb. Doch das war immerhin eine Konstante. Genau, sie geht jetzt also nach Zürich und sie weiß auch im Prinzip genau, worauf sie sich da einlässt. Sie weiß, sie ist da die einzige Frau in diesem Team unter den Investmentbankern und sie ist da in einer Männerdomäne. Sie muss ein Jahr lang durchhalten, arbeiten wie Tier und irgendwie versuchen, sich da durchzuboxen.
Ja.
Und es ist auch noch ganz interessant, wir waren ja eben schon bei dem, bei diesen Finanzexperten mit seinen maßgeschneiderten Anzügen. Und genau so denkt sie auch. Und das ist auch ganz interessant. Sie ist ja jetzt also in Zürich angekommen und sie weiß auch im Prinzip genau, wie sie da vorgehen muss und was es braucht, damit sie eben halt da zum Zuge kommt.
Ja.
Aber ne, es sind die 90er und wir sind da in einer absoluten Männerdomäne. Es heißt jetzt über sie, das erste Jahr war Fassadenpflege. Und solange sie nicht präsentabel aussah, würde sie eine Stimme am Telefon bleiben. Die Kleiderfrage war nicht trivial, weshalb A fast alles, was sie bisher verdient hatte, in ihre Garderobe investiert hatte. Die Art, wie sie ein Portfolio zusammenstellen würde, ließe sich von ihrer Kleidung ablesen. Mit einem Gespür für Qualität und einem Sinn für Details. Kein Ramsch und keine Extravaganzen. Elegant und etwas konservativ und vor allem hochseriös. Nur wer solide aussah, konnte auch rechnen, während jemand, der sich nachlässig kleidete, vermutlich ebenso unaufmerksam mit dem Geld anderer Leute umging. Und nur wer sich selbst respektierte, verdiente den Respekt seiner Klienten. Zu bieder durfte man trotzdem nicht auftreten. Wer sich altmodisch kleidete, der sah nicht danach aus, als könne er vorausschauend denken. Und so tickt diese Frau.
Okay. Ne?
Sie wird also eine erfolgreiche Investmentbankerin. Und zwar auch deshalb, weil sie von dieser Männerdomäne und von dem Verhalten der Männer auch profitiert. Und zwar unfreiwilligerweise. Denn in dieser Bank ist es so, die schneiden sie total. Die wurde zwar eingestellt, aber die ganzen Typen denken da, ja gut, das ist eine Frau, soll die mal hier die Protokolle schreiben, während wir zusammensitzen, das muss alles schön sie
wir
machen.
Wir entscheiden und
genau. Die gehen natürlich alle schön gemeinsam Mittagessen, sie bleibt allein zurück und dann wird natürlich auch das Telefon auf sie umgestellt. Und das, weil na, irgendwie muss man sie ja beschäftigt halten, heißt es in dem Buch. Und das kommt ihr zugute und jetzt ändert sich alles. Es klingelt das Telefon und es ruft ein Pharmaunternehmer an. Oder Matt heißt der.
Ja. Und das willst du erzählen?
Das erzähle ich mal eben, weil damit verrät man nicht zu viel, weil du bist eigentlich immer noch ganz am Anfang.
Ja.
Da ruft also dieser Odermatt an und sie beginnt mit ihm am Telefon auch so ein bisschen zu flirten und zu shakern, weil sie genau weiß, dass Männer Frauenstimmen mögen. Also Männer sind noch umso spendabler, wenn sie mit einer Frau am Telefon zu tun haben.
Tatsächlich.
Es gibt da wissenschaftliche Untersuchungen, die kennt sie auch und das macht sie sich jetzt zunutze. Und kann so diesen Odermatt auf ihre Seite ziehen, dass er sich für sie interessiert. Eigentlich wird er nämlich von jemand ganz anderem betreut.
Ja.
Und er sagt, ach, wenn ich das nächste Mal in Zürich bin, dann müssen Sie aber dabei sein, wenn wir den Termin haben.
Ja.
Sie bereitet sich also auf diesen Typen inhaltlich sehr gut vor und hinterlässt eine Nachricht auch an ihren Vorgesetzten, an ihren Teamleiter, das ist ein Hamburger, der da in Zürich tätig ist, dass dieser Odermatt angerufen hat. Und der reagiert ziemlich aggressiv. Er taucht plötzlich bei ihr am Schreibtisch auf, als sie weg ist, sitzt auf ihrem Platz, Füße auf ihrem Schreibtisch, Hände am Kopf verschränkt. Mhm. So diese Chefpose.
Ja, diese Chefpose. Ja.
Also ganz furchtbar. Und spricht dann mit ihr darüber. Sagt ihr aber, ja okay, sie sind bei dem Termin dabei, aber sie halten sich da mal schön im Hintergrund. Mhm. Und dann fängt er noch an, ihre Schubladen zu durchwühlen. Und sie fragt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Dann findet er in ihrer Schublade so Müsli-Riegel, beißt da rein, holt so sein Taschentuch, so ein aus seiner Anzugtasche,
ja.
Wo so
ein Stecktuch.
So ein Stecktuch, wo auch seine Initialen drin eingestickt sind, spuckt das diesen Müsli-Riegel da wieder rein und wirft ihn bei ihr in den Papierkorb so und geht dann so raus.
Ja.
Und das ist also dieses...
Diese Art, dieses Machfall, genau. Dieses Macho-Getue.
Richtig. Und darum geht es in dem Buch natürlich auch,
ja.
So am Rande. Also es wird klar, sie ist da in einer Männerdomäne, sie muss sich durchsetzen und kann das auch. Sie kann diesen Job. Sie kommt da richtig gut rein. Mhm. Diesen Odermatsch steckt sie total in ihre Tasche. Beim nächsten Meeting merkt sie so, dass als der Odermatt da mit am Tisch sitzt, merkt sie so, dass sie, also dass ihre Vorgesetzten da, dass sie im Briefing gar nicht wissen, wo diese Zahlen jetzt so stehen, die so wichtig sind. Mhm. Und sie gibt denen dann auch so den Hinweis, es ist natürlich auch irgendwie blöd, aber damit rettet sie das Gespräch so. Also sie ist richtig, richtig gut in ihrem Job. Und hat dann den Traum, als Investmentbankerin dahin zu gehen, wo es wirklich brummt, und zwar nach London.
Ach so, ja.
Und das Ganze ist auch eine Geschichte der Deutschen Bank zu Zeiten von Alfred Herrhausen.
Aha, okay, spannend.
Hast du eigentlich Herrhausen gesehen, diese Serie im Fernsehen?
Nein, habe ich nicht.
Super sehenswert.
Ist bestimmt gut, ne?
Ja, super sehenswert. Hat auch einen tollen Soundtrack.
Ja.
Weil da sind so viele Titel aus den 80ern.
Ja.
Ach so, das muss ich eben noch mal ganz kurz
nebenbei erzählen. Ja, bitte.
Mir ist auch ein so ein Titel aufgefallen in dieser Serie.
Wo läuft die denn?
Oder kannst du in der Mediathek finden. Herrhausen heißt du.
Aber in welcher Mediathek?
In ARD, ZDF-Mediathek
so.
Oder so.
Okay.
Und mir ist also ein Titel aufgefallen und ich dachte so, das klingt ja wie The Cure in Forest. Das ist ja Wahnsinn. Also das klang auch genauso wie damals, also Anfang der 80er, als sie produziert hatten. Und ich guckte dann so in den Abspann, konnte nicht so richtig entdecken, was das für eine Musik ist. Hab das denn, weil das in der Mediathek ist, habe ich noch versucht, den zu Shazam, den Titel. Gab's irgendwie nicht.
Ja.
Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und konnte dann aber ausmachen, wer die Produktionsfirma dieser Musik ist. Hab die angeschrieben.
Nein.
Und meine so
einen Aufwand hast du
mich. Ja, so einen Aufwand habe ich getrieben. Und habe auch so geschrieben, klingt wie The Cure, waren aber nicht The Cure, aber total die Parallele.
Das hast du mir geschickt, glaube ich.
Ja, genau.
Hast du mir WhatsApp geschickt.
Ja, genau. Und dann sagten sie, ja, wir arbeiten gerade an der Veröffentlichung. Wir melden uns, wenn es soweit ist. Und haben sie tatsächlich mir eine Mail geschickt. Erscheint morgen auf Spotify um 14 Uhr.
Und wie heißen die?
Also das Stück heißt Into the Dark.
Ja.
Im November 2024 kam das raus. Und die Band heißt Eklat.
Mhm.
Okay. E-K-L-A-T.
Okay. Und das ist ein deutlicher Musiktipp, würde ich sagen.
Ja.
Hattest du mir auch gehört, weil du es mir geschenkt hast. Ich fand das auch super.
Ja. Ja. Also solltet ihr euch mal anhören.
Eklat.
Also dass man so frech The Cure kopieren kann,
ja,
finde ich,
ja,
find ich schon interessant. Ja, aber das ist wirklich, also 1:1, also das ist zwar heute produziert, aber klingt 1:1 wie eine Produktion aus den Anfang der 80er Jahre.
Das schreckt mich ja eher ab.
Ja.
Eigentlich finde ich das nicht cool.
Ich auch nicht.
Aber ich höre es mir trotzdem nochmal an.
Also der Roman spielt, also es ist wirklich so eine deutsche Bankgeschichte zu Zeiten Herrhausens, weil die Deutsche Bank hatte ja auch das Ziel, ganz groß rauszukommen, indem sie ja ins Investmentbanking eingestiegen sind. Das war ja eigentlich nicht so. Deutsche Bank hatte ja mit Investmentbanking nichts zu tun und war ja auch im internationalen Vergleich eine kleine Bank.
Nee, das war immer eine Verbraucherbank.
Ja, genau.
Mit Filialen, wo du hingegangen bist.
Ja, genau.
Haben sie dann ja, sie wollten einen dann ja nicht mehr haben.
Richtig. Und sie wollten ja ganz groß rauskommen.
Ja.
Haben ja auch wahnsinnig viel Kohle tatsächlich verdient mit im Investmentbanking-Bereich. Jetzt hatten sie sich ja wegen nach dem letzten Börsencrash aus diesem Investmentbanking-Geschäft großen Teil zurückgezogen.
Ja.
Habe ich eigentlich nie so verstanden, weil sie ja eigentlich ziemlich erfolgreich waren.
Ja.
Ne?
Ja.
Und diese Geschichte greift das Buch auch auf. Und ganz interessant ist auch, dass dieses Buch auch eine Londonerin aufgreift, die in den Vorstand auch hineingekommen ist, einer großen Investmentbank, obwohl sie, glaube ich, 4 oder 5 oder 6 Kinder hatte. Also die das alles unter einen Hut brachte und auch so als Vorzeige-Powerfrau galt in der Zeit.
Ja.
Ich habe das gegoogelt, die Frau gab es wirklich. Auch das wieder, ne, fand ich auch wieder total interessant.
Ja, gut recherchiert also.
Ja, ne? Genau, also auch sehr gut recherchiert von der Autorin. Und es wird auch so ein bisschen noch erzählt, diese Geschichte um Rolf Breuer, der ja Vorstand war in der Deutschen Bank, der ja mehr oder weniger die Kirchpleite zu verschulden hatte.
Mhm.
Auch das ist hier so ein nebenbei Thema, das Fernsehinterview von ihm war ja legendär. Er wurde ja gefragt, ob die Deutsche Bank weiterhin das Kirchimperium, ob sie da noch mal Geld reinpumpen würden oder so, weil da ging es, da wankte dieses Imperium ja schon.
Ja.
Und Breuer hat so sehr verklausuliert in diesem O-Ton mehr oder weniger gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn, dann muss das Geld vom Dritten kommen. Und da war eigentlich klar, die Deutsche Bank dreht Kirch den Geldhahn zu.
Ja.
Und
ja,
deshalb hat Kirch ja auch die Deutsche Bank verklagt.
Und die Geschichte steht hier mit drin?
Die steht da so ein bisschen mit drin.
Okay.
Und deshalb hat Kirch die Deutsche Bank verklagt, weil sie seiner Ansicht nach durch dieses Statement war die Insolvenz nicht mehr aufzuhalten.
Ja.
Und die Deutsche Bank musste dafür auch einen Milliardenbetrag zahlen.
Ja.
Also
würdest du sagen, es ist ein Finanzthriller?
Ein Finanzthriller.
Ja.
Um diese Frau. Jetzt wissen wir immer noch nicht, warum diese Frau angeklagt wurde. Aber jetzt wissen wir ja, Investmentbanking,
ja.
Sie ist sehr auf Erfolg aus.
Da kann man viel
sie
Scheiße
will
bauen.
Das große Geld verdienen.
Ja.
Also ist da der Grund zu suchen, warum sie in Untersuchungshaft musste und was da passiert ist. Und die hat wirklich das ganz große Rad gedreht. Wahnsinnig clever.
Ja.
Und
die Spielerin.
Die Spielerin. Und das ist wirklich eine total irre Geschichte. Ausgelöst wird sie eigentlich durch einen Kunden, den sie noch aus der Schweiz kennt. Bei dem heuert sie an, weil sie...
ist das der von der Pharmaindustrie? Oder?
Nee, das ist nicht der von der Pharmaindustrie. Hätte ich eigentlich auch gedacht, der ist es aber nicht.
Ja.
Das ist ein anderer, der... Ja, ich bring euch mal auf die Spur. Der mehrere Restaurants betreibt.
Mhm.
Ein Italiener.
Alles klar.
Und das,
die waren auch pleite schon.
Das nimmt Ausmaße an. Das ist krass.
Ja.
Und das macht das Buch so unfassbar lesenswert. Es ging mir am Anfang so ein bisschen auf die Nerven, weil Isabel Lehn so betont literarisch schreibt.
Ja.
Das muss man am Anfang so ein bisschen ertragen, sage ich mal ganz ehrlich.
Ja, okay.
Also, aber irgendwann, als sie, ich glaube, das liegt daran, als sie auch so in die Welt des Journalismus so reingeht mit dieser Nachrichtenagentur, da habe ich so das Gefühl, ändert sich auch der Schreibstil.
Ja.
Da wird das ein bisschen anders. Da nimmt das Fahrt auf. Da wird das noch lesenswerter irgendwie. Mhm. So am Anfang denkst du, oh, alter Schwede, das ist aber echt so ein bisschen sehr literarisch jetzt alles so. Ein bisschen anstrengend, aber es lohnt sich total. Das ist wirklich ein überragendes Buch. Eine überragende Geschichte.
Und ist sogar aus diesem Jahr. Sechste Auflage. Also die sechste Auflage 2025. Ja, Wahnsinn, scheint Erfolg.
Also noch ziemlich neu.
Ich kann noch eine kurze Zürich-Geschichte zur Auflockerung erzählen.
Ach so, ja, gerne.
Ich habe mal mit Marcel Reif in Zürich gedreht.
Ja.
Und da waren wir im FIFA-Museum. Da steht ja der Original-Weltmeisterpokal ausgestellt. In so einem Glaskasten.
Ja.
Den ja nur Weltmeister anfassen dürfen übrigens. Das fand ich auch ganz interessant. Also man kann den nicht anfassen, der steht da halt.
Ja.
Wir warteten auf das Kamerateam und standen auf so einem Parkplatz. Und Marcel Reif und ich. Und er zeigte auf das Nummernschild und meinte so, wissen Sie eigentlich, was das heißt? Auf dem Nummernschild einer Seite ist das so zweigeteilt, blau und weiß.
Ja, ZH.
Genau. Und, das
und dann kommt das blau-weiße Wappen.
Genau.
Ja, genau.
Das blau-weiße Wappen. Weißt du, wofür das Blau steht?
Zürcher See.
Genau,
das wahrscheinlich.
Hat Marcel Reif dann gesagt. Ne?
Ja.
Wofür steht das Blau?
Ja.
Zürcher See. Wofür steht das Weiß?
Für die schneebedeckten Berggipfel um Zürich drumherum.
Genau. Er hat gesagt, für den Koks am Hauptbahnhof. Und dann fragte er so, und wo steht, und das Grün steht für Freundlichkeit. Der Züricher.
Ja.
Der Zürcher, sagt man ja.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, welches Grün? Und er hat gesagt, genau. Ja.
Zürich ist auch voller Geschichten.
Zürich ist voller Geschichten.
Ja, aber ich habe ja auch durch Zufall...
Also, es gibt ja so eine legendäre Wurstbude am Züricher See.
Ja, da habe ich auch schon mal.
Hast du auch schon mal gegessen?
Ja, ich kenne ja eine Verlegerin, die aus Zürich kommt.
Ja.
Und die hatte ich mal besucht und sie hat mir... Wie heißt das? Platz? Wir gehen zum...
ich weiß nicht, wie das heißt. Ich wusste,
das ist nah am Zürichsee auf jeden Fall.
Genau.
Und da sind wir auch in
Eine legendäre Wurstbude, da muss man wohl mal hin.
Ja, genau. Genau.
Und
was hast du bezahlt?
Ja, genau. Das weiß ich nicht mehr. Es war unfassbar viel.
Ja, ja.
Also ich sag mal, eine Currywurst 20 Euro oder so.
Ja, ja, ist, ist unglaublich. Aber da waren wir auch. Da waren wir auch. Ganz schlimme Drogenvergangenheit, die Stadt auch.
Ja, genau.
Da kenne ich auch ein Buch von Michelle Halper, so heißt sie. Ist eine Frau, die hat ihre Biografie geschrieben. Die ist mit einer schwerst heroinabhängigen Mutter aufgewachsen und beschreibt so, wie das ist. Ja. Platzspitzbaby heißt das Buch, weil der Platzspitz, heißt so, das ist das Drogenviertel gewesen von Zürich.
Ja. Ja.
Ganz, ganz schlimm muss das gewesen sein.
Ja.
Ja.
Das war's für heute, glaube ich. Ne?
Ja.
Wir haben zwei tolle Bücher vorgestellt heute.
Und einen tollen Musiktitel, wie ich finde.
Ja.
Into the Dark.
Ja.
Ja, zwei tolle Titel von dir. Sag nochmal kurz.
Anna O. von Matthew Blake.
Und meins heißt Die Spielerin von Isabel Lehn. Ein Finanzthriller eigentlich.
Hast du aber sauber über die Lippen gekriegt. Ist nicht leicht zu sagen. Alter Radiomann. Muss man eine Pause machen zwischen den beiden Worten. Finanzthriller.
Ja.
Versuch das nicht in einem Wort zu sagen.
Finanzthriller.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hierhin.
Schön, dass ihr dabei wart und viel Spaß am nächsten.